Heute soll es eine Themenpredigt geben. Ich möchte einmal der Frage nachgehen, kann man Heilsgewissheit fühlen? Oder wenn ich nichts fühle, habe ich denn auch nichts? Oder allgemeiner gefragt, worauf gründet sich meine Heilsgewissheit? Also diese Predigt, die ist von alleine zu mir gekommen. Ich musste mir gar nicht viel ausdenken. Als Gedankengrundlage soll erst einmal ein sehr bekannter Text aus dem Alten Testament dienen. Das Volk Israel befindet sich noch in der Gefangenschaft in Ägypten. Ganz kurz vor Schluss, kurz vor dem Auszug. Die letzte der 10 Plagen steht noch bevor. Ich lese aus dem 2. Mose, Kapitel 12, die ersten 13 Verse. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel am 10. Tage dieses Monats: Nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis sie so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland, unter Mensch und Vieh, und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Jetzt kommen noch die Verse 21 bis 23. Und Mose rief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen: Lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit den Türsturz und die beiden Pfosten. Und keiner von euch gehe zu seiner Haustür hinaus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an dem Türsturz, an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Die Frage nach der Heilsgewissheit ist auch für mich eine zentrale Frage in meinem Leben. Wenn ich auf mich und mein Leben schaue, wenn ich nur einen einzigen Tag im Licht Gottes untersuche, könnte ich an mir verzweifeln. Meine Gedanken gehen ganz oft spazieren an Orten, wo sie nicht hingehören. Ich kann ganz oft meinen Mund nicht im Zaum halten. Im Grunde ist es zum Verzweifeln. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich schaffe es nicht. Und eigentlich neige ich auch mehr zu Depressionen als zur Freude und Gewissheit im Glauben. Das sind Zeiten, da muss ich mir ganz grundsätzlich klar machen, worauf sich meine Errettung und damit auch meine Heilsgewissheit gründen. Lasst uns mal in den Text schauen. Gott kündigt Gericht an. Die Ägypter dienen Götzen und wollen Gott nicht gehorchen. Es ist ein Zustand, der uns in der Bibel öfter beschrieben wird, dass Menschen sehr gottlos leben. Das treffen wir auch im Neuen Testament an. Ich habe mal aus dem Römerbrief Kapitel 1 ein paar Verse. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die, die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen oder der Vögel, der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Und darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, dass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verkehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Dann gibt's noch eine Beschreibung der sexuellen Zügellosigkeit. Und ich könnte sagen, dieser Text, der ist fast 2000 Jahre alt. Oder könnte noch schon 2000 sein. Aber es ist heute. Es ist hier und jetzt. Viele Menschen denken, es gibt keinen Gott. Sogenannte Wissenschaft findet Sachen heraus, wofür sie bezahlt werden. Die Zügellosigkeit nimmt immer weiter zu. Selbst durch regierende Gesetze werden entlassen, die Gottes Willen nicht entsprechen. Menschen können keinen Frieden halten. Es ist Gottes Wort und wir Menschen könnten darüber anders denken. Diese Freiheit haben wir. Allerdings bestimmt der souveräne, allmächtige Gott, was in seinen Augen Sünde ist. Das bestimmen nicht wir. Trotzdem hat jeder Mensch in diesem Leben auch die Freiheit, nicht den Willen Gottes zu tun oder überhaupt erst an seine Existenz zu glauben. Die Freiheit haben wir. Aber, das sagt die Bibel eindeutig, das wird Gott bestrafen. Eigentlich ist jetzt so der Punkt gekommen, wo jeder für sich entscheiden muss, ob er die Bibel für Gottes Wort hält und auch Gott damit für kompetent hält, über zukünftige Dinge zu sprechen, die uns einmal treffen werden. Nach meinem Verständnis spricht Gott mit uns über diese Dinge, weil er unser Bestes will. Wir haben jetzt die Woche einen Kalender gelesen. Da ging es darum, Drohbotschaft, ne? Wenn die Bibel wird von vielen Menschen als Drohung wahrgenommen. Und dann wurde da ein Vergleich gebracht, da gab es Menschen, die untersuchen in den Bergen, ob Skipisten sicher sind oder nicht. Und wenn eine Lawine droht, dann sperren die das und sagen, ihr könnt hier nicht, das ist zu gefährlich. Ist das jetzt eine Drohung oder ist das keine Drohung? Oder ist das eine Warnung vor etwas Schlimmem, was passieren wird? Also es ist eine Definitionsfrage. Gott warnt uns, weil er uns liebt, nicht weil er uns drohen will. Und dass es ein Gericht geben wird, davon ist die Bibel voll. Wenn man aufmerksam liest, es geht nicht alles immer so weiter und es wird nicht ungestraft bleiben, was wir tun. Ich habe da einen Text, den ich immer wieder gerne mal lese und Offenbarung 20, ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, und die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Menschen versuchen auf verschiedene Art und Weise dem zu entgehen heute. Man lässt sich verbrennen, man lässt seine Asche im Meer verstreuen oder mit Blumenerde mischen und einen Baum drauf pflanzen oder was auch immer. Das ist egal, Gott sammelt das alles wieder zusammen. Dessen können wir gewiss sein. Ich denke, an diesem Text können wir erkennen, dass es ein Gericht geben wird. Dieser Text zeigt uns noch nicht den Ausweg. Man könnte, wenn man ihn alleine betrachtet, Angst bekommen. Aber wir müssen das Prinzip beachten, dass die Bibel ein Gesamtwerk ist und dass man Bibel nur durch Bibel verstehen kann. Lasst uns mal weiterschauen. Gott kündigt in Ägypten Gericht an und zeigt gleichzeitig einen Weg, um verschont zu werden. Es gab da bei den Israeliten in Ägypten sehr detaillierte Anweisungen mit diesem Lamm und dem Blut, was für ein Tier, wie zubereitet, vollständig verzehren, die Art des Essens gegürtet, mit Schuhen an, mit Stab in der Hand, das Blut öffentlich sichtbar an die Pfosten und an den Türsturz des Hauses, drinnen bleiben, nicht rausgehen. Was mögen sich die Israeliten gedacht haben, als sie diese Anweisung erhalten haben? Was soll der ganze Quatsch? Warum muss es denn genau so sein? Kann ich das nicht ein bisschen anders machen? Ich esse ja viel lieber was anderes, das ist genauso gut. Wird schon nicht so schlimm werden, höre ich auch immer wieder. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott solche schrecklichen Dinge tut. Wird schon gut gehen. Im Grunde sind die Menschen ja unverändert und haben damals bestimmt die gleichen Sachen gedacht, wie wir heute auch. Sie hatten allerdings einen entscheidenden Vorteil, diese Israeliten. Sie haben schon 9 Plagen miterlebt. Ich denke, dass das sehr, sehr eindrücklich gewesen ist, sehr eindrücklich. Und eine gewisse Gottesfurcht wird ihnen das eingebracht haben. Das wird die Motivation gewesen sein, denke ich, dass sie diese Anweisung Gottes genau eingehalten haben. Und bis heute gilt, was in Sprüche 9, Vers 10 steht, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Da habe ich jetzt mit Dietlin auch gerade, haben wir beim Frühstück, wir haben manchmal eine Stunde Frühstück und reden dann auch. Es gibt ja bestimmt viele Menschen auf dieser Welt, wo das Licht ein bisschen heller brennt im Kopf als bei mir. Wo einfach ein paar mehr Punkte da sind, ne? Aber wenn du auf dem falschen Standpunkt stehst und von dort aus deine Bemühungen hast, deine gedanklichen Bemühungen, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Wenn du Gottesfurcht hast und darauf dein Denken aufbaust, musst du gar nicht so viele PS im Kopf haben und kommst doch an. Ich sage sogar einmal, es ist niemand zu dumm, um in den Himmel zu kommen. Man muss nicht sonst was studiert haben. Wir sind in unserem Leben immerzu umgeben von Menschen, die zu anderen Erkenntnissen gekommen sind. Das kennt ihr sicherlich alle. Viele sind völlig überzeugt von ihrer Meinung. So sehr, dass sie ihr Leben darauf verwetten. Was meint ihr, was wäre mit den Israeliten passiert, wenn sie sich nicht an die Anweisung Gottes gehalten hätten? Da in Ägypten. Oder ich musste auch so über Noah nachdenken. Wie wäre es wohl Noah ergangen, wenn er nicht die Arche gebaut hätte? Oder ein bisschen anders? Ach, das ist ja so anstrengend. Reicht nicht auch ein Floß? Ja, bin ich ja schnell damit fertig, muss ich nicht so viel arbeiten. Wäre das gut gegangen? Die Begründung, es genau so zu machen, wie Gott es gesagt hat, liegt im Wesen Gottes, in seiner Unwandelbarkeit, in seiner Wahrhaftigkeit. Wenn wir, die wir heute in der Gnadenzeit leben, zum Beispiel an Johannes 14, Vers 6 denken, da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist ein totalitärer Absolutheitsanspruch. Natürlich kann man andere Wege gehen, das kann man. Aber diese Wege werden nicht zu Gott, dem Vater, in sein Reich, in die Herrlichkeit führen. Das sagt die Schrift eindeutig. Wenn wir dem Wort Gottes und damit Gott selbst glauben, dann gehen wir den Weg, den der Herr Jesus uns aufgetan hat. Nur diesen Weg, und er ist schmal. Und da ist man manchmal auch alleine. Ich habe ja nächste Woche, da geht es um Jeremia. Wer Jeremia so ein bisschen vor Augen hat, das ist ein Prophet, auch der Weinende genannt wird, der war in seinem Dienst ziemlich einsam und hat da nicht immer große Freude dran gehabt. Es kann passieren, dass man als Christ nicht immer nur auf sonnigen Höhen läuft. Man wird auf Unverständnis stoßen. Es wird vielleicht sogar noch eine Zeit kommen, wo wir Unangenehmlichkeiten bekommen. Es kann passieren. Das verspricht uns Gott auch nicht, dass es uns in diesem Leben immer gut geht. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das kann manchmal unangenehm sein. Dass die Sache da in Ägypten mit dem Passahlamm eine Vorschattung auf unseren Herrn Jesus ist, das, denke ich mal, ist uns allen klar. Er ist unser Opferlamm. In ihm hat Gott einen neuen Bund aufgerichtet. In Johannes 1, Vers 29 steht, am nächsten Tag sieht Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Israeliten sollten ihr Lamm völlig verzehren, nichts übrig lassen. Für uns gilt heute Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ist auch absolut. Im positiven Sinne absolut. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Keine eigene Anstrengung, nur glauben und annehmen. Die Israeliten sollten ihr Lamm so essen, als würden sie gleich aufbrechen. Vollständig bekleidet, sogar den Stab in der Hand, Schuhe an. Dazu gibt es auch eine ganz klare Parallelstelle im Neuen Testament. Ich lese mal aus Lukas 12. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Man kann sich's in diesem Leben zu gemütlich machen. Und manche denken, es dauert ewig hier. Tut's aber nicht. Ne, Thomas? Bisschen makaber, aber. Dann sollte das Blut von diesem Lamm draußen sichtbar an die Türpfosten und an den Türsturz angebracht werden. Auch dazu gibt es eine Parallelstelle, Matthäus 10. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Spürt ihr die Tiefe und Schwere dieser Aussage? Auch wie sehr unser Alltag davon betroffen ist? Man kann nicht heimlich ein bisschen Christ sein und ansonsten öffentlich Jesus verleugnen, obwohl es sogar dafür Vergebung gibt, wie uns Petrus zeigt. Aber es brauchte wirkliche Buße und Reue. Dann sollten sie drinbleiben, nicht rausgehen. unter dem Schutz des Blutes bleiben. Dazu lese ich mal ein paar Verse aus Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Ich sage es mal, wenn wir Christ geworden sind, dürfen wir uns gerne auch unter den Schutz der Gebote Gottes stellen. Man muss nicht überall mitmachen im Leben. Mir ist auch eingefallen, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Ich habe mal von einer Jugendgruppe gehört, die meinten, dass sie in Hamburg auf dem Kiez missionieren müssen. Die jungen Männer haben das nicht geschafft und sind den Frauen verfallen. Es gibt Situationen, die wir meiden sollten. Man darf sich gerne ganz bewusst auch unter den Schatten Gottes stellen. Es gibt Veranstaltungen, wenn es zu laut wird und beim Stadtfest die Trinkgelage losgehen, dann ich habe da nichts zu suchen, ich will da nicht hin, ich will damit nichts zu tun haben. Es gibt, oder wie Josef weggelaufen ist, als die Frau des Potiphar ihn verführen wollte. Es gibt Situationen, die muss man sich nicht begeben. Die Israeliten sollten drin bleiben. Die waren bestimmt neugierig, was da draußen passiert, wie der Engel des Herrn da die Erstgeburt schlägt. Aber nein. Ich möchte euch zum Schluss noch ein geistiges Bild mitgeben. Wir haben einen Prediger immer gerne gehört, Herrn Reuer, Hans-Peter Reuer. War ein Österreicher, ne? Ist leider schon verstorben. Da ging es darum, was trägt im Glauben? Mein Gefühl oder die Tatsache? Jetzt stellt euch mal vor, es ist ja draußen Winter. Wir stehen vor einem großen See. Der ist zugefroren. Ist Eis drauf. Ich fühle mich gut. Ich habe schön geschlafen, ich habe gefrühstückt und das Wetter lädt ein, dass man jetzt mal aufs Eis geht. Hängt es davon ab, wie ich mich fühle, ob das Eis trägt? Oder ich stehe wieder an diesem See, ich habe schlecht geschlafen, ich fühle mich nicht gut. Das Eis ist aber 30 Zentimeter dick. Was ist besser? Dickes Eis oder gute Gefühle? Ich würde mal behaupten, wir alle erkennen glasklar, dass das dicke Eis es ist, was trägt, nicht mein Gefühl. Ich sage es mal so, wie ich es denke. Für mich ist Gottes Wort das Einzige auf dieser Welt, was ich nicht misstrauisch beäugen muss, worauf man sich wirklich verlassen kann. Das ist stärker als mein Gefühl. Meine Gefühle sagen mir oft etwas anderes, aber meine Gefühle sind wankelmütig und menschlich. Ich kann gar nicht fühlen, wie Gott fühlt. Wenn Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, dann ist das eine totalitäre Aussage von dem, der nicht lügen kann. Und ich kann euch mit Gewissheit sagen, dass ich wirklich dem Wort Gottes glaube. Und darauf gründet sich meine Heilsgewissheit. Das habe ich heute mal so mein inneres bisschen nach außen gekehrt. Aber es ist eine Frage, die mich wirklich bewegt. Woher kann ich wissen, dass ich gerettet bin? Ich fühle mich oft nicht so. Und ich bin es eigentlich auch nicht wert. Aber Gott ist gekommen, um Sünder zu retten, solche auch wie mich. Amen. Ich lade euch ein.